Wir neigen unser Haupt zu einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Bitte hilf du uns, dein Wort zu verstehen, es aufzunehmen und im Alltag anzuwenden. Amen. Ich lade ein, mit mir zusammen den Predigtext aufzuschlagen. Ich lese uns aus 2. Mose Kapitel 20 den kurzen Vers 14. 2. Mose Kapitel 20 Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Mit dem 7. Gebot will Gott die Ehe und damit zusammenhängend auch die Familie schützen. Gleichzeitig zeigt das 7. Gebot im Grundsatz auf, wie sich Gott das mit der Sexualität gedacht hat und wie nicht. In der heutigen Predigt wollen wir uns zunächst Gottes Grundabsicht mit der Ehe und der Sexualität anschauen. Ferner wollen wir, jeder für sich selbst, unser persönliches Leben, vor allem im Bereich der Ehe und Sexualität, am biblischen Maßstab prüfen. Abschließend geht es dann um die tröstliche Botschaft, dass Jesus Christus uns unsere Sünden im Bereich der Ehe und Sexualität, aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens vergeben möchte. Er hat schließlich für unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Gleichzeitig möchte er uns im Alltag auch die Kraft geben, in den Bereichen der Ehe und der Sexualität, aber auch in den anderen Bereichen unseres Lebens, gemäß seinem Willen zu leben. Erstens, was ist gemäß der Bibel eine Ehe? Aus den ersten zwei Kapiteln der Bibel, in denen unter anderem die Erschaffung des Menschen beschrieben wird, lassen sich sechs Aspekte ableiten, die das biblische Eheverständnis klar abgrenzen und definieren. Erstens, die Ehe ist von Gott als eine zwischenmenschliche Beziehung gedacht und nicht als eine Beziehung zwischen Mensch und Tier. So banal diese Aussage auch klingen mag, selbstverständlich ist sie in der heutigen Zeit nicht mehr. In 1. Mose 2, Vers 20 heißt es, dass Adam unter den Tieren keine Hilfe fand, die ihm entsprach. Deshalb schuf Gott ihm eine Frau. Sie entsprach ihm und war seinesgleichen. Dadurch, dass Gott Mann und Frau füreinander bestimmt hat, hat er eine Beziehung zwischen Mensch und Tier ausgeschlossen. Die Zoophilie, die geschlechtliche Verbindung zwischen Mensch und Tier, ist somit widergöttlich. Gleiches gilt auch für die Beziehung zwischen Mensch und Engelwesen, wie wir das beispielsweise in 1. Mose 6 von den Göttersöhnen lesen, die mit den Töchtern der Menschen sexuell verkehrten. Für die Ehe hat Gott lediglich eine Beziehung zwischen Menschen vorgesehen. Zweitens, die Ehe ist von Gott als heterosexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau gedacht. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, und zwar als Mann und Frau. 1. Mose 1, Vers 27. Gott hätte auch zwei Männer schaffen können oder zwei Frauen, hat er aber nicht. Damit wird deutlich, dass Gott Mann und Frau füreinander bestimmt hat. Eine homosexuelle oder lesbische Beziehung entspricht nicht dem Schöpfungswillen Gottes. Drittens, die Bibel versteht die Ehe als monogame Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. In 1. Mose 2, Vers 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und nicht seinen Frauen anhängen. Gott hat auch nicht einen Mann und viele Frauen oder auch nicht eine Frau und viele Männer gemacht, sondern einen Mann und eine Frau und die beiden sind füreinander bestimmt. Polygamie entspricht somit nicht dem Willen Gottes. Viertens, die Ehe ist eine lebenslängliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. In Vers 24 heißt es, dass Mann und Frau einander anhängen werden. Das hebräische Wort für anhängen bedeutet so viel wie kleben. Mann und Frau werden durch die Heirat zusammengeklebt. Wer schon einmal versucht hat, zwei zusammengeklebte Blätter auseinanderzureißen, der weiß, dass das nicht möglich ist, ohne beide Blätter zu zerstören. Damit wird die Unzertrennlichkeit der Ehe betont, die Jesus in Matthäus 19, Vers 5 und Vers 6 ebenfalls bestätigt. Lediglich der Tod löst gemäß 1. Korinther 7, Vers 39 eine Ehe auf, sodass eine zweite Heirat mit einer ledigen oder verwitweten Person des anderen Geschlechts möglich ist. Fünftens. Eine Ehe wird erst durch das Einanderanhängen rechtskräftig. Ich greife hierzu nochmals auf 1. Mose 2, Vers 24 zurück, wo es heißt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Die Reihenfolge ist erstens Vater und Mutter verlassen, zweitens einander anhängen und drittens ein Fleisch werden. Das Vater und Mutter verlassen setzt voraus, dass man erwachsen und selbstständig ist. Man muss imstande sein, eine Familie zu versorgen. Das schließt eine gewisse charakterliche Reife mit ein. Erst dann sind die Voraussetzungen gegeben, dass man einander anhängen kann. Dieses einander anhängen setzt eine persönliche und willentliche Entscheidung voraus, die Öffentlichkeitscharakter hat. Bereits zur Zeit des Alten Testaments war es üblich, dass Hochzeiten nicht im Verborgenen geschlossen wurden. Die Öffentlichkeit wurde bewusst in die Feier mit einbezogen. Auf diese Weise erfuhr man, dass der Bräutigam und die Braut ab jetzt offiziell zusammengehörten. Die Christen in den ersten Jahrhunderten nach Christus haben ihre Ehen gemäß dem römischen Recht geschlossen. Ab dem Mittelalter lag die Verantwortung des Eheschlusses weitgehend bei der Kirche. Seit dem späten 18. Jahrhundert, beeinflusst durch die Französische Revolution, setzte sich allmählich die Zivilehe als obligatorisch durch. Heutigentags ist, wie allgemeinhin bekannt sein dürfte, eine Ehe rechtskräftig, wenn sie vom Zivilstandsamt geschlossen wurde. Die kirchliche Trauung hat einerseits die Funktion, die bereits geschlossene Ehe zu bestätigen und andererseits die Funktion, den Segen für das jungvermählte Ehepaar von Gott zu erbeten. Die geschlechtliche Vereinigung, in unserem Text ein Fleischwerden genannt, ist gemäß Bibel erst dann erlaubt, wenn Mann und Frau einander anhängen. Das heißt, wenn die Ehe rechtskräftig ist. In unserem heutigen Kontext heißt das, wenn sie vom Zivilstandsamt offiziell geschlossen wurde. Und sechstens, Sinn und Zweck der Ehe ist eine umfassende Lebensgemeinschaft. Die Ehe ist die engste Lebensgemeinschaft, die es auf der Welt zwischen Menschen gibt. Sie umfasst sowohl den körperlichen als auch den geistlichen und seelischen Bereich. Die Sexualität und das Kinderzeugen sind gemäß 1. Mose 1, Vers 28 zwar ein wesentlicher Bestandteil der Ehe, aber nicht der einzige. Die Sexualität ist gemäß 1. Korinther 7, Vers 1 bis 5 kein Recht, das ich von meinem Ehepartner jederzeit einfordern kann, sondern eine Möglichkeit, meinem Ehepartner zu beschenken. Damit unterscheidet sich das biblische Verständnis von Sexualität grundsätzlich vom heutigen lust- und bedürfnisorientierten Verständnis der Sexualität. Wir halten also fest, das biblische Eheverständnis umfasst eine Beziehung zwischen zwei Menschen und nicht zwischen Mensch und Tier oder Mensch und Engelwesen. Ferner ist das biblische Eheverständnis heterosexuell und nicht homosexuell. Es ist monogam und nicht polygam. Es ist lebenslänglich und nicht zeitlich begrenzt. Die Ehe beginnt mit dem Einanderanhängen, also damit, dass sie öffentlich-rechtlich geschlossen wird und dient der innigsten Lebensgemeinschaft, die es unter Menschen gibt. Die Sexualität ist gemäß Bibel als Gabe zu verstehen, mit der sich die Ehepartner im Rahmen der Ehe untereinander beschenken sollen. Diese sechs Aspekte bilden zusammen die sogenannte Schöpfungsordnung. Eine Schöpfungsordnung ist eine bestimmte Ordnung, die Gott selbst bei der Schöpfung eingesetzt hat. Das Besondere an einer Schöpfungsordnung ist, und es gibt mehrere davon, dass sie normierenden und universellen Charakter hat. Normierend heißt, dass diese Ordnung verbindlich und unabänderlich ist. Der normative Charakter der Ehe liegt darin begründet, dass Gott Mann und Frau und die damit verbundene Beziehung zueinander als sehr gut bezeichnete. Das ist ein göttliches Gütesiegel. Es kommt nur ein einziges Mal im Schöpfungsbericht vor, und zwar genau nachdem Gott Mann und Frau geschaffen und ihnen den Auftrag gegeben hatte, die Welt nachhaltig zu verwalten und sich zu vermehren. Dass die Ehe als Schöpfungsordnung mit ihren eben genannten sechs Aspekten auch nach dem Sündenfall noch normierende Funktion hat, sehen wir daran, dass sich Jesus im Hinblick auf die Frage nach Ehescheidung und Wiederheirat auf die Schöpfungsordnung bezieht. Matthäus 19, 4-6. Sie hat für ihn normierende Funktion. Folglich gelten diese Aspekte auch heute noch. Die Ehe als Schöpfungsordnung hat aber nicht nur normierenden, sondern auch universalen Charakter. Universaler Charakter heißt, dass die Ehe für alle Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten verbindlich ist. Das sehen wir daran, dass die Schöpfungsordnung der Ehe Teil der Urgeschichte ist, also der ersten 11 Kapitel der Bibel, die sich auf die gesamte Menschheit beziehen. Erst ab Kapitel 12 beginnt Gottes Heilsgeschichte konkret mit Israel. Damit haben wir die sechs normierenden und universalen Grundpfeiler des biblischen Eheverständnisses abgesteckt. Wenden wir uns nun der zweiten Hauptfrage der Predigt zu. Was bedeutet, du sollst nicht Ehe brechen, für uns heute? Mit Ehebrechen ist nichts anderes gemeint als jegliche Art von außerehelichem Geschlechtsverkehr. Jegliche Art von außerehelichem Geschlechtsverkehr. Was das nun ganz praktisch heißt, wollen wir uns anhand von 8 ausgewählten Beispielen vergegenwärtigen. Erstens, vorehelicher Geschlechtsverkehr bzw. Konkubinat. Der Begriff Unzucht bzw. Hurerei umfasst im Griechischen auch den vorehelichen Geschlechtsverkehr beziehungsweise das Konkubinat. Vorehelicher Geschlechtsverkehr findet außerhalb des von Gott gedachten Rahmens der Ehe statt und ist somit Sünde. Gemäß Galater 5, Vers 21 kommt jemand, der irgendeine Form illegitimen Geschlechtsverkehrs praktiziert, wozu auch vorehelicher Geschlechtsverkehr gehört, nicht in das Reich Gottes. In der heutigen Zeit, die durch die sexuelle Revolution der 68er geprägt ist, trifft so ein Wort nur auf taube Ohren. Wer vor der Ehe enthaltsam lebt, gilt als out. Ich möchte jedoch gerade die junge Generation unter uns ermutigen, bis zur Ehe enthaltsam zu leben. Denn erstens ist vorehelicher Geschlechtsverkehr bzw. das Konkubinat Sünde und zieht den Zorn Gottes nach sich. Und zweitens ist die Enthaltsamkeit das schönste Geschenk, das ihr eurem zukünftigen Ehepartner schenken könnt. Um nicht in Versuchung zu gelangen, sollte man deshalb auch den Austausch von intensiven Zärtlichkeiten, wie zum Beispiel das Petting, vermeiden. Paulus fordert uns auf, der Unzucht zu fliehen. Josef, von dem wir in der Lesung gehört haben, ist uns da ein gutes Beispiel. Wer einen festen Freund oder eine feste Freundin hat und sich nicht enthalten kann, der soll heiraten. So schreibt es Paulus in 1. Korinther 7, Vers 9. Zweitens, außerehelicher Geschlechtsverkehr. Es kann in einer Ehe vorkommen, dass einer der beiden Ehepartner eine außereheliche Affäre hat. Unabhängig davon, ob es sich um eine einmalige Affäre handelt oder um eine andauernde außereheliche Beziehung, entspricht so ein Verhalten nicht dem biblischen Verständnis von Sexualität im Rahmen der Ehe und ist somit Ehebruch. Drittens, Wiederheirat als Ehebruch. In Lukas 16, Vers 18 heißt es, jeder, der seine Frau entlässt, das heißt sich von ihr scheiden lässt, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene, das heißt eine Geschiedene, heiratet, begeht Ehebruch. Mit anderen Worten, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, der begeht dadurch, dass er mit seiner zweiten Frau Geschlechtsverkehr hat, Ehebruch. Und jeder, der noch nie verheiratet war, jetzt aber eine geschiedene Person heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Nicht die Scheidung selbst wird hier als Ehebruch bezeichnet, sondern erst die Wiederheirat und der damit verbundene Geschlechtsverkehr, sofern der Ehepartner aus der ersten Ehe noch lebt. Für einen Christen, der geschieden ist, heißt das, dass er gemäß dieser Bibelstelle nicht nochmals heiraten darf, es sei denn, er möchte bewusst Sünde auf sich laden. Und für einen Christen, der noch nie verheiratet war, beziehungsweise Witwer ist, heißt das, dass er nicht eine geschiedene Person heiraten darf, sofern der Ehepartner der geschiedenen Person noch lebt. Andernfalls würde der Christ sich des Ehebruchs schuldig machen. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass Paulus in 1. Korinther 7, 10 und 11 den Verheirateten gebietet, sich nicht scheiden zu lassen. Wenn jemand dennoch geschieden ist, soll er unverheiratet bleiben, so sagt es Paulus, oder sich mit dem geschiedenen Ehepartner versöhnen. Viertens, Ehebruch in Gedanken. In Matthäus 5, Vers 27 und 28 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Hier stellt Jesus den lüsternen Blick bereits auf ein und dieselbe Stufe mit Ehebruch. Ehebruch kann also bereits mit den Augen und in Gedanken vollzogen werden. Für uns Christen heißt das, dass wir zunächst unsere Blicke unter Kontrolle haben sollen. Das betrifft das Fernsehen, das Surfen im Internet oder das Beobachten von Menschen auf der Straße. Lasst es uns doch wie Hiob machen, der mit seinen eigenen Augen einen Bund geschlossen hatte, dass er keine Jungfrau lüstern anblicken würde. Hiob 31, Vers 1. Ferner heißt das auch, dass wir nicht irgendwelche Literatur lesen. Es gibt Romane, die zwar keine sexuellen Bilder enthalten, aber romantische und sexuelle Handlungen schildern. Vor allem für Frauen kann solche Lektüre der Grund für Ehebruch in Gedanken sein. Und schließlich können auch Liedtexte uns dazu verleiten, in Gedanken fremd zu gehen. Fünftens, Homosexualität. Homosexualität entspricht nicht der Schöpfungsordnung Gottes und ist somit Sünde. Gott hat Mann und Frau füreinander bestimmt und nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Das Neue Testament ist in 1. Korinther 6, Vers 9 und 10 im griechischen Grundtext sogar so genau, dass es sowohl die homosexuell aktive als auch die homosexuelle passive Handlung nennt und beide verurteilt. Wohlgemerkt, Gott hasst nicht den Sünder, aber die Sünde. Gott hasst nicht einen Homo, aber die Homosexualität als Sünde. Das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt homosexuelle Personen, die von ihrer Neigung nie ganz befreit werden, auch nicht, wenn sie Christ werden. Entscheidend ist, dass sie als Christ sich von homosexuellen Gedanken und homosexuellen Handlungen reinhalten. Sechstens, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch. Eine Vergewaltigung ist sowohl ein sexuelles als auch ein gewalttätiges Vergehen, das eindeutig dem Willen Gottes widerspricht. Vergewaltigungen können aber auch in einer Ehe geschehen. Beispielsweise, wenn ein Ehemann seine Frau dazu zwingt, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben. Geschlechtsverkehr im Rahmen der Ehe ist zwar nicht Sünde, aber der Egoismus und die Gewalttat schon. Gemäß der Bibel ist die Sexualität nicht unser Recht, sondern eine Möglichkeit, dem Ehepartner damit zu beschenken. Bei sexuellem Missbrauch handelt es sich um eine äußerst schwerwiegende Art von sexueller Sünde. Sexuell missbrauchte Kinder leiden sowohl körperlich als auch psychisch und emotional unter den Folgen von sexuellen Vergehen. Gott möchte sowohl die Opfer von sexuellem Missbrauch heilen, als auch den Täter ihre Sünden vergeben. Siebtens, Geschlechtsverkehr mit Tieren. Unzucht mit Tieren, auch Zoophilie oder Sodomie genannt, gehört zu den schrecklichsten Gräueltaten, die es gibt. Im Alten Testament stand darauf die Todesstrafe, und zwar sowohl für den Menschen als auch für das Tier. In Deutschland ist Unzucht mit Tieren seit 2013 eine Straftat, aber lediglich zum Schutz der Tiere und nicht wegen der abscheulichen Sünde. In Dänemark dagegen ist Sodomie nicht verboten. Das führt zu einem florierenden Tiersextourismus, der heutigen Tags nicht mal mehr ein Tabu ist. So eine Gesellschaft ist mehr als gerichtsreif. Und achtens, Samen- und Eizellspender. Für Ehepaare, wo einer der beiden unfruchtbar ist, gibt es heute alternative Angebote, wie zum Beispiel die Samen- oder Eizellenspende von einer dritten Person. Damit wird das biblische Prinzip der Monogamie übertreten. Folglich handelt es sich auch hierbei um ein sexuelles Vergehen und somit eindeutig um Sünde. Ein Christ wird weder Samen oder Eizellen spenden, noch eine Samen- oder Eizellenspende annehmen. In England gibt es neuerdings eine Methode, um Erbkrankheiten vorzubeugen. Dabei wird, vereinfacht gesagt, die Eizellwand einer Frau mit dem Eizellkern einer anderen Frau verbunden und anschließend durch den Samen des Ehemannes befruchtet. Mit anderen Worten, die Eizelle wurde von zwei Eizellen unterschiedlicher Frauen zusammengestellt und anschließend befruchtet. Das Kind hat also genau genommen drei Elternteile, zwei Mütter und einen Vater. Auch hier kommt eine dritte Person ins Spiel. Das biblische Prinzip der Monogamie wurde übertreten und somit ist auch diese Technik gemäß der Bibel als Sünde zu bezeichnen. Wenn wir jetzt mal ehrlich mit uns selbst sind, dann wissen wir, dass unser persönlicher Ist-Zustand nicht mit dem biblischen Soll-Zustand übereinstimmt. Wenn wir das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, in dieser vollen Breite als Messlatte an unser Leben halten, dann entsprechen wir weder hinten noch vorne dem Willen Gottes. Der Zorn Gottes müsste uns alle wie ein Blitz vom Himmel treffen. Und wisst ihr, dieser Blitz wurde von Gott aus abgefeuert. Jedoch hat sich Jesus Christus dazwischen gestellt. Jesus Christus hat aus Liebe zu uns den Zorn Gottes auf sich genommen. Dort am Kreuz starb er für deine und meine Sünden. Er tat es, weil er dich und mich so sehr liebte. Und er tat es, weil er dich und mich vor der ewigen Verdammnis retten wollte. Das Einzige, was du tun musst, ist umkehren. Umkehren von unserem sündigen und gottlosen Lebensstil, das dem Worte Gottes an allen Ecken und Kanten widerspricht. Und gleichzeitig uns hinwenden zu Jesus Christus, der uns alle unsere Sünden vergeben möchte. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, als dass sie Gott dir nicht vergeben könnte. Gott möchte dir Sündenvergebung schenken. Gott möchte dir ewiges Leben in der Herrlichkeit schenken. Und Gott möchte dir helfen, dein Leben in Ordnung zu bringen. Zuerst muss die Beziehung zwischen Gott und uns geklärt werden. Und dann müssen unsere Vergehen auch im zwischenmenschlichen Bereich beseitigt werden. Wir müssen unsere Sünden einander eingestehen und um Vergebung bitten. Sehr oft ist das die Grundlage für einen Neuanfang in der Ehe oder in einer Beziehung. Viele von uns haben Jesus Christus bereits ihre Sünden bekannt und ihn als Herrn in ihr Leben aufgenommen. Auch du bist herzlich eingeladen, Jesus heute noch deine Sünden zu bekennen und ihm um Vergebung zu bitten. Diese Entscheidung hinauszuschieben ist sehr riskant. Denn wenn wir tot sind, haben wir keine Möglichkeit mehr, uns für Jesus zu entscheiden. Schau nicht darauf, was dein Ehepartner sagen würde, wenn du Jesus heute als den Herrn in dein Leben aufnimmst. Schau auch nicht darauf, was deine Arbeitskollegen oder Freunde sagen würden, wenn du Jesus um Vergebung deiner Sünden bitten würdest. Schau darauf, was du alles verlierst, wenn du Jesus nicht in dein Leben aufnimmst und du nach dem Tod für ewig verloren gehst. Wenn jemand diesbezüglich ein Gespräch wünscht, darf er gerne nach dem Gottesdienst oder sonst irgendwann auf mich zukommen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns Menschen geschaffen hast und dass du die Ehe geschaffen hast. Wir danken dir auch dafür, dass du uns zeigst, wie du dir das mit der Ehe und mit der Sexualität gedacht hast. Herr Jesus, und wenn wir in unser Leben schauen, dann sehen wir, dass wir doch immer wieder Punkte haben, wo wir nicht gemäß deinem Wort leben. Und wir bitten dich da, dass du da gnädig bist mit einem jeden Einzelnen von uns. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du Buße in uns bewirkst, wo Buße notwendig ist. Dass du Menschen zu dir führst, wo Menschen dich noch nicht kennen, dich noch nicht als ihren Herrn aufgenommen haben. Herr Jesus, und wir bitten dich auch, dass du unsere Gemeinde segnest und dass du auch diesen Ruhetag segnest. In Jesu Namen. Amen.